Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Die weggeworfene Leiter unter dieses Zitat von Wittgenstein, also mit diesem Zitat von Wittgenstein habe ich das überschrieben, was ich Ihnen vortragen will. Das Zitat wird sich erschließen im Laufe dessen, was ich erzähle. Es sind erste Gedanken eines Dichters zu einer religiösen Sprachlehre, so habe ich das für mich formuliert. Alles im Zustand einer Versuchsanordnung, eines Denkens, was eher in Bewegung ist, tastend ist. Ich will nicht viele Worte vorweg machen, sondern gleich einsteigen. In fünf kleinere Abschnitte gliedert sich das Ganze. Erstens der Onkel. Im Hause des Nachbarn in meinem Erzgebirgsdorf hockte bis vor wenigen Jahren in der Stube in einem fahrbaren Stuhl der Onkel. Seine Hände und Beine waren steif und kalt, nur die Augen bewegte er noch langsam von links nach rechts und wieder zurück hin und her, aber es war ungewiss, was er sah. Der Landarzt war ohnehin erstaunt, dass der Alte noch lebte. Und erweckte mit seinen schnellen Handlungen an ihm vor allem der immer etwas nachlässigen wöchentlichen Kontrolle der Wundstellen am Gesäß den Eindruck, ihn nicht mehr recht in seinen Bereich zu zählen, zu den menschlichen Körpern mit einem Gebrechen. Er rieb ihm die löchrige Haut mit Franzbranntwein ein, spritzte Antibiotika. Der Onkel zeigte keinerlei Schmerzempfindung. Wenn er gefüttert wurde, aß der Alte, kaute, was es gab, so genau und gleichmäßig wie ein mechanisches Spielzeug. Es war nicht erkennbar, ob ihm etwas schmeckte. Er nahm auch keinerlei Anteil an dem, was im Raum geschah. Aber es würde, so der Nachbar, nachts eine Stimmung von ihm ausgehen, die beruhigte und gut schlafen ließ. Manchmal gab der Onkel laut, immer dasselbe schnarchende Rrrr. Ohne Modulation, ohne äußeren Grund, so wie eine Fußbodendiele unvermittelt knarrt, wenn es im Frühjahr warm wird. Er war von der Ostfront heimgekommen, als diese schon mitten in Preußen stand, mit einem Loch im Hinterkopf, verdeckt von einer runden Metallplatte, die er stolz zeigte, sein stahlveredelter Schädel. Die Mädchen durften die körperwarme Zier berühren, als er noch zum Tanz ging. Das Loch darunter aber wurde zu einem unsichtbaren Strudel, der beständig Durst hatte. Der Trichter trank die Wörter leer, bis sie nur noch leere Hüllen waren, die der Onkel gleichförmig sprach, ohne Regung und Betonung. Irgendwann zerfielen die aufgereihten Lautkokons und er verstand keine Sätze mehr, die sich nicht aus den einzelnen Wortbedeutungen ergaben. Mutter kocht Kartoffeln. Das verstand er, aber er wusste nicht weiter, wenn ihn jemand fragte, was kocht deine Mutter? Das Loch verschluckte immer schneller Wörter, ganze Wortgruppen, sie standen ihm plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Und mit ihnen verloren sich seine Tagesrhythmen und Tätigkeiten. Er ging nicht mehr spazieren, fütterte auch nicht mehr die Hühner und stand, wenn er doch einmal das Haus verließ, verloren im Garten und schien nicht zu wissen, wo er war. Schließlich hörte er ganz auf zu sprechen. Da machte sich der Strudel an die Erinnerungen. Bald reagierte er auch nicht mehr auf ihre äußeren Zeichen, auf Fotos, auf das Käppi seiner einstigen Uniform, auf seinen verzierten Bierhumpen, auf die Trockenblumen aus dem ersten Kriegssommer. alkoholische Getränke lehnte er nach einem Schluck ab, auch wollte er nicht mehr rauchen. Sogar Gerüche schien er nicht zu erkennen und reagierte gar nicht mehr auf den Qualm aus der Kohlenklappe, wenn an wärmeren Wintertagen der Ofen schlecht zog. Seine Glieder wurden hart, als verholzte er. Aufgestellt wie ein Schränkchen saß er im Winkel am Fenster in der Stube. Saß dort, als die Mutter starb, als die Geschwister starben. Nun bewohnte der Neffe das Haus mit dem Onkelrest. Ein aufwendiges Inventar, dem doch täglich Zuneigung erwiesen wurde. Sorge bereitete dem Nachbarn, ob der Onkel mit seiner Anverwandlung an die unbelebten Dinge auch das Zeitmaß des Lebens verlassen hätte. Er stellte sich manchmal die absurde Frage, ob er sie vielleicht alle überdauern würde. Immerhin war er inzwischen 92 Jahre alt. Vielleicht würde der Onkel irgendwann aufhören zu essen und zu atmen und bliebe doch sitzen und schaute weiter hin und her. Ich sagte, der Onkel hätte manchmal einen knarrenden Laut gesprochen. Das ist nicht ganz richtig. Einmal bat mich der Nachbar sonntags in der Frühe in seine Wohnung. Ein ungewöhnliches, für die alteingesessenen Bauern fast unschickliches Ansinnen. Ich sei doch Theologe, er müsse mir etwas zeigen. Wir warteten auf das Geläut eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes im Dorf. Der Klang der drei Kirchenglocken wehte bei Ostwind klar, bei Westwind leiser, über den Hang in die Senke hinunter, wo unsere Häuser sich am Bachlauf reihten. Als die tiefste Glocke zu schlagen beging, flüsterte der Alte vernehmlich: Vater. Seit einigen Wochen würde er das plötzlich tun, erzählte mir der verstörte Nachbar und verband das mit unruhigen Fragen. Ist der Onkel vielleicht wacher, als sie immer dachten? Stellt er sich nur stumm, aus einem Mangel an Sprechbedürfnis und hörte dafür umso genauer hin? Und weiter, war er gläubig? Noch von weit früher, aus der Vorkriegszeit her, als er 2 Jahre lang jeden Mittwoch über den Hügel lief zum Konfirmandenunterricht im Pfarrhaus? Am nächsten Sonntag hockten wir wieder bei dem Onkel, setzten uns neben ihn auf 2 Melkhocker und warteten. Seine Augen liefen hin und her. Er schien uns nicht zu bemerken. Wir schwiegen. Nach einigen Minuten ertönte die Glocke, sehr deutlich in der Stille zu hören. Aus dem Mund des Onkels drang ein etwas moduliertes Schnarren. Fart. War die Wortähnlichkeit eine Einbildung? Wir waren unsicher. Bis zum nächsten Mal mussten wir nur 3 Tage warten, dann war Buß- und Bettag. Als die tiefe Glocke über den Hügel hintönte, war nun sofort wieder deutlich ein Vater zu hören. Spielte er mit uns? War es ein letzter Kommunikationsversuch? Wusste er, was er sagte, wenn er Vater flüsterte, nach Jahrzehnten Schweigen? Könnte sein wirklicher Vater gemeint sein, der in den letzten Kriegstagen des Ersten Weltkrieges an der Westfront gefallen war, als der Onkel gerade einmal 3 Jahre zählte? Oder war es die Metapher? Der Gebetsanfang des Vater Unser, wie der Nachbar vermutete. Aber damit hörten die Fragen für mich nicht auf. Ich trug sie hinüber in mein einsames Haus. War er, der sonst nicht mehr sprechen und wohl auch denken konnte, womöglich ein Betender, einer aber, der gar nicht mehr wusste, was ein Gebet ist und nur eine Lautfolge aussandte, wohin? Einen Atemzug ins Offene? Aber wer kann sagen, wo Gott erfahren wird und wo nicht? Ist Gott denn, wenn er erfahren wird, an Sprache gebunden? An Zeichen? Seien es Rudimente wie dieses Schnarren? War dieser Mann mit der Metallplatte am Kopf, der alles vergessen hatte, vielleicht einer, der tief in Gott ruhte, ohne ihn und sich mehr zu kennen? Ein Berufener im Herrn? Eins mit dem tiefsten Geheimnis bohrend halte, der alle Religionspraxis unterwandernde Satz von Meister Eckhart in mir nach: Der wahrhaft Betende weiß nicht, dass er betet. Was hat Glauben zu tun mit dem, was ich sagen kann? Was hat er zu tun mit Sprachkenntnissen, mit Prozessen im Gehirn, mit Informationsverarbeitung und Nervenzellen? Ist er Denken und Deuten oder was sonst? Da las ich zufällig am Abend im Matthäusevangelium, wie Jesus sagte: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Und weiter: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das heißt doch, mit dem Onkel im Nachbarhaus gedacht: Egal, ob ich verstehe oder nicht, ob ich die Worte verstehen, meinetwegen exegetisch auslegen kann oder nur als wirren, warmen Sound höre, gar nicht unterschieden vom Windgeräusch am Dach, egal, ob einer nur noch das Wort Vater flüstern kann, ohne das Wort noch zu kennen, der Unmündigste, noch ohne einen Ausdruck für sich selbst. Das Wirkliche, das tiefste Lebensgeheimnis wäre nicht berührt von dem, was wir verstehen können. Es heißt: Kommt her zu mir, alle. Der Onkel war gewissermaßen ein Nullpunkt für mein Nachdenken über die Sprache der Religion. Er berührte eine Grenze, wo der Bezirk der Sprache endet. Aber endet damit der Glauben? Ludwig Wittgenstein hat diesen Nichtort am Ende seines Tractatus Logico-Philosophicus aufgesucht. Berühmter Satz: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Dieses klassische Ansinnen des jungen Sprachphilosophen impliziert einen anderen Bereich, in dem das Unaussprechliche zu Hause sei, von den Worten, die etwas bedeuten, unberührt. Das Reich des Faktischen und Benennbaren grenzte daran, ohne dass es Übergänge gäbe. Und so verhält es sich auch mit der Sprache der Religion. Dort, wo es um grundstürzende Erfahrungen der Verwandlung, der Tröstung und der unerklärlichen Sinnhaftigkeit geht, jenen Umkehrpunkten, denen Religionsphänomenologen wie William James und zuvor Mystikerinnen und Ekstatiker und Entrückte stammelnd auf der Spur waren, verharrt die Sprache hilflos vor der semantisch leeren Kammer des Allerheiligsten. Ein Topos aller mystischen Erfahrung ist damit benannt: Die Sprache reicht nicht aus, um zu bestimmen, was geschieht, wenn Gott geschieht. Oder wieder mit Wittgenstein gesprochen: Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems. Ist dies nicht der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand? Denn sobald sich jemand sprechend dem Geheimnis Gottes nähern will, und schon das Wort Gott erweist sich dabei als eine schwer handhabbare Krücke, sobald sich jemand sprechend dem Geheimnis Gottes nähern will, kann man ihm alsbald nachweisen, ich zitiere wieder Wittgenstein, dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat und somit alles, was er sagt, behauptend in der Luft hängt. Er hat die Ebene des Benennbaren verlassen. Wie komme ich heraus aus diesem logischen Widerspruch, dass mit den Worten das Unaussprechbare, das ich jetzt so oft verwendet habe, oder das Unsagbare gegeben ist, eigentlich Widersprüche? Das Unsagbare ist entweder unsagbar, dann lohnt es sich nicht davon zu sprechen, oder es ist eben nicht unsagbar, dann macht es keinen Sinn. Also in diesem Wort ist an sich ein Widerspruch gegeben. Nicht zufällig errichten fast alle religiösen Sprachsysteme an dieser Grenze keine begrifflichen theologischen Mauern und Wachtürme, sondern verlassen sich auf irreguläre Kräfte, gleichsam auf die Partisanen der himmlischen Welt, und lassen flüchtige Wesen agieren, Numina und Engel, haltlose Traumgeschöpfe, die nie ganz wirklich sind. Denn wer angesichts der Grenze nicht steinern schweigen will oder kann, muss das Verständnis der Sprache selbst neu denken und beweglich machen. Numina personifizieren die wittgensteinische Unmöglichkeit, von dem zu sprechen, wovon man nicht sprechen kann. Sie sind selbst Zeichen, die noch keine Bedeutung haben. Sie haben, und darum führe ich sie an, dieselbe Daseinsweise wie die Poesie in unserer sprachlich geordneten Welt. Gedichte sind ja Grenzbewohner und erwachen dort, wo Sinn erst entsteht. Gedichte wollen keine Aussagen, die ich auch anders sagen könnte, möglichst wirkungsvoll in Szene setzen. Nein, sie entstehen erst in dem Ausdruck, nach dem sie suchen. Sie haben noch nicht, was sie sagen. Sie sind Spuren eines anfänglichen Vermissens, einer Sehnsucht. Wonach? Nur das Gedicht selbst kann diese Frage beantworten. Das Gedicht kann nur durch sich selbst dieses Wonach finden. So auch die Numina und Engel. Wer von ihnen spricht, fischt im Trüben. Doch wer sie erfährt, hat an ihnen nicht die geringsten Zweifel. Ihre Gestalt ist zwar wechselhaft, aber konkret. Sie werden in äußeren Erscheinungen und doch innerlich erlebt. Flüchtig sind sie, unstet und außerhalb subjektiver Reaktionen spurlos. Waren sie da, dann sind sie unwiederholbar. Im Namen nicht identifiziert, sie sind nicht Teil einer Sprache, wie sie Wittgenstein verstand. Darin sind sie bedeutungslos. Tatsachen aber sind sie doch. Sie können artikuliert sprechen und führen oft ganz bestimmte Nachrichten im Munde. Ja, sie fungieren sogar als Übersetzer und Hermeneuten. Sie künden mitunter lauthals von dem, was wir das Unaussprechliche nannten. Und ihre Worte scheinen das Gesagte in der Tat nicht zu bezeichnen, sondern sinnlich hervorzubringen. Ursprüngliche Poesie, könnte man sagen. Oder man konstatiert, wie die Sprache hier die Kontrolle verliert, wie sie sich weitet, übersteigt und ihre Regeln und Konventionen verlässt. Als schaute sie auf sich selbst, als auf eine Begrenzung, wieder mit Wittgenstein gesprochen, die Anschauung der Welt, sub specie aeterniti, ist ihre Anschauung als begrenztes Ganzes. Drittens von Zungenrede und Jubel. Wenn ich also über Religion und Poesie nachdenken will und damit jene unbestimmte und immer fliehende Grenze in den Blick nehme, an dem Sprache noch nicht hat, was sie sagt und an dem sie sucht, sei es hinein in das Geheimnis Gottes, das bereits per Definition die Sprache übersteigt, oder in die Fremde der Wirklichkeit, dann muss ich zunächst mit dem Onkel des Nachbarn an meiner Seite Punkte anvisieren, wo Sprache erst in der Bewegung entsteht und ihre eigenen Ordnung und Gestalt noch entzieht. Bezogen auf die religiöse Sprache kehrten dabei in Antike, Mittelalter und früher Neuzeit in Europa zwei Phänomene in auffälliger Beständigkeit immer wieder: Zungenlallen und ekstatischer Jubel. So hören Sie sich an, die poetischen Gravitationswellen, wenn zwei Sternensysteme, Sagbares und Unsagbares, ineinander fallen. Erhöre mich, mein Vater, du Vater aller Vaterschaft, du unendliches Licht, Aeiou, Iao, Ia, Oia, Psinota, Ternops, Vopsita, Pagure, Itagure, Net Mao, Maot, Nepsia, Maot, Machachachata, To, Barabau, Tarnachachan, Zochokotora, Ieo, Sabaot. Dieses Gebet legt das vierte Buch der gnostischen Schrift Pistis Sophia Jesus in den Mund. Und es lässt sich schnell einordnen unter der Überschrift Glossolali, das heißt Sätze ohne Bedeutung, Worte ohne entschlüsselbaren Sinn. Dieser Begriff hilft ordnen, er sichert uns ab. In solchen Lautgestalten aber dringt für den Gnostiker Unsagbares ins Sagbare ein. Wort und Sache, Signifikat und Signifikant, meinen und verstehen, implodieren zum reinen Augenblick voraussetzungslosen Sprechens. Nachsprechen, hervorsprechen, aussprechen, so strömt Gott ins Gebet. Worte zerfielen und Silben entglitten dem Menschen. Es brummte, es murmelte, summte, pfiff und sang in der Sinnlosigkeit der Silben als Sinnfülle. Zungenrede, das sprachanalytische Chaos, der Ausweis offensichtlichen Unfugs, war überall dort zu hören, wo im Kult dem Unsagbaren gelauscht wurde. Sie floss in poetischer Unruhe über die Jahrhunderte aus in die Metaphern der Theologie und in liturgische Dichtung, in die Sehnsucht der Romantiker nach einer Ursprache wie in die dadaistischen Lautgedichte Hugo Balls. Sie machte an den unterschiedlichsten Stellen unerwartet die vertraute Sprache porös und ermöglichte somit, dass an Rissen etwas einsickerte, was vor der Sprache lag und nicht vollständig Sprache werden konnte. Wollte es nicht seine eigene Semantik negieren, die eben in einer Negation bestand, die sich immer gleich zugleich wieder als enorm kreativ erwies. Zungenrede ist ein unmögliches Unterfangen, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Anders und wieder mit Wittgenstein gesagt, einer steigt über die Sprossen dessen, was er spricht, um über die Sätze hinauszukommen in andere Bereiche der Erkenntnis. Ich zitiere Wittgenstein: Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie, auf ihnen, über sie hinausgestiegen ist. Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist. Dort oben nun, ertönt, folgt man den Zeugnissen mittelalterlicher Entrückungen, ohrenbetäubender oder bedrohlich schöner Jubel. Das ist das zweite Grundwort, wenn es um Religion und Poesie geht. Das lateinische Verb jubilare hat eine Doppelbedeutung: schreien und singen. Jubilat milvus heißt es einerseits, der Milan schreit. Jubilus ist aber auch aller Gesang ohne Worte, Gesumm und Triller und Verzierungen von Tönen. Luther übersetzte jubilare mit jauchzen und erholt damit die ganze Wortfülle ins Deutsche. Wortloses Jubilieren. In juchzenden, lallenden Silben und Lauten konnte in der frühen Kirche als vornehmste Weise gelten, Gott auszudrücken. Hier ein früher Zeuge: Was heißt in Jubilation singen? Einsehen, dass man mit Worten nicht ausdrücken kann, was man im Herzen singt. Der Jubilus ist ein Klang, der bezeichnet, dass das Herz überfließt von dem, was man nicht sagen kann. Und wem geziemt diese Jubilation, wenn nicht dem unaussprechlichen Gott? Unaussprechlich ist der, den man nicht sagen kann. Und wenn man ihn nicht sagen kann und nicht schweigen darf, was bleibt dann anderes, als dass man jubelt? Das schreibt, als hätte er Wittgenstein gelesen, Augustinus. Das Jubilieren war im Mittelalter vor allem verbunden mit der kunstvollen Ausgestaltung der Halleluja-Gesänge. Halleluja, der alte hebräische Gebetsvers, bedeutet preist Gott. In der lateinischen Liturgie trat er als Gesangsruf vor die Lesungen aus den Evangelien. Man konzentrierte sich in seiner musikalischen Formung in der mittelalterlichen Messe mehr und mehr allein auf die letzte Silbe, das lange, offene A. Erster Buchstabe im Alphabet und Laut des Staunens. Ungehaltener Atem aus dem Mund, tiefes Verströmen. Darauf wuchs die wortlose Melismatik des gregorianischen Gesanges wie eine üppig rankende Pflanze auf. Die Liturgie verlässt hier den Raum des Verstehens und fließt ins Offene. Im Halleluja singen die Gottestrunkenen, die Gläubigen und Mystiker zusammen mit den unsichtbaren Mächten. Sie singen nicht mehr, sie sind nur noch Atem, gesenkt in den Hauch eines unerklärlichen Zuges. Solcher Gesang, von keinem Subjekt hervorgebracht, teilt nichts mit und drückt nichts aus. Wie im Schrei, im Stöhnen dringt eine namenlose Welt in die Sprache. In der gemeinsamen Schwingung, nicht im bedeutungsgebundenen Ausdruck, wird der Mensch Teil eines Klanges, als reiner, fremder Ton seiner selbst. Viertens Was ist Theologie? Von Zungenrede und Jubel her tritt eine tiefe Verwandlung, eine tiefe Verwandtschaft zwischen religiöser Sprache und Poesie ins Licht. Der erste große Schriftprophet des Alten Testaments, Jesaja, hörte bei seiner Berufung im Jahr 740 vor Christus einen solch bizarren Klang in einer jenseitigen Kultfeier, dass kein Verb in seiner Sprache die Wahrnehmung annähernd zu beschreiben vermochte. Und so gingen dem Erzähler die Einfälle durcheinander. Es schrie, es grollte, brannte und schwelte, und es sprachen die Stimmen von Wesen, Seraphim, mit denen man keine vernehmlichen Laute mehr zu assoziieren vermag. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot, alle Lande sind seiner Ehre voll, und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Die Lateiner hätten dazu mit einem griechischen Lehnwort gesagt: Jesaja lauschte einer Theologia. Das Wort bezeichnete im Griechischen ursprünglich zweierlei: das Nachdenken über die höchsten Prinzipien des Seins, also die Krone der begrifflichen Philosophie im platonischen Sinn, kurz das Reden von oder meinetwegen über Gott. Zweitens sprach das Wort das Geschehen des Logos selbst aus, das Gottreden, das sich artikuliert. In der Theologia wird das Unaussprechliche zu Rede und Gesang, zu Bild und Gestus, und wer sich dem aussetzt, wird, wie Jesaja, über sich hinausgeführt in eine radikale Fremde. Er äußert sich anders, als er kann und darf. Und doch wird dies zum ureigensten Ausdruck seines Lebens. So wurde die Theologie immer wieder verstanden als Denkart einerseits und andererseits als sprachlicher Ausdruck, ja, eines Erlebens, obwohl das auch nur ein Hilfswort ist. Denn dieses Erleben meint ein Verlöschen des Eigenen, ein Veratmen, eine Lauthaftigkeit Gottes in der Verwirrung. Die Theologie verliert sich in einem Gegenüber und steht ein Gegenstand, und es singt und spricht, und der Theologe weiß nicht mehr, ob er sich selbst ausdrückt oder die Gottheit. So gesehen ist Theologie immer auch Poesie. Sie betritt jenen Raum, wo die Sprache nicht allein in dem, was sie sagt, sondern in dem, wohin sie in Bewegung ist und was sie treibt, sich übersteigt und neue Aussageräume und damit neues Sein erschließt. Ein Gedicht folgt ja in aller Regel jedenfalls nicht alltäglichen Sprachmustern. Es ist immer mehr als Aussageabsichten vorgeben. Die Intentionen eines Autors sagen nicht sehr viel von diesem Gebilde aus Versen. Das Geheimnis der Sprache selbst kommt in ihm zum Ausdruck. Ein Gedicht weiß mehr als sein Autor. Es erforscht etwas, wofür die Worte noch fehlen. Deshalb ist es vielschichtig und dunkel. Es erschließt sich überhaupt nicht durch die Frage, was da gesagt werden soll, denn das Gedicht öffnet sich dem Verstehen wie ein Raum, den ich betrete, ja betreten muss, wenn ich irgendetwas verstehen will. Und die poetischen Bilder verschwimmen mit dem eigenen Erleben, sodass ich als Leser meine eigene Stimme darin zu hören meine. Vor allem die wesenhafte Neuheit des dichterischen Bildes enthält als Problem das schöpferische Vermögen des redenden Seins. So sagt es Gaston Bachelard in seinem Essay Poetik des Raumes. Übrigens ein unbedingt lesenswertes Essay für alle Theologen. Eine wunderbare Phänomenologie des Raumes in poetischen Metaphern. Und weiter schreibt Gaston Bachelard, hier heißt es gegenwärtig sein, in der Gegenwart des Bildes, in der Minute des Bildes. Wenn es eine Philosophie der Poesie gibt, dann muss diese Philosophie entstehen und wieder entstehen aus der Gelegenheit eines dominierenden Verses, aus der totalen Hingabe an ein isoliertes Bild, im genauesten Sinne aus der Ekstase der Bildneuheit. Das poetische Bild im Gedicht setzt eine eigene Wirklichkeit in der Sprache. Es lässt etwas sichtbar werden, was vorher nicht da war. Es wird wahr durch sich selbst. Wie die große dänische Lyrikerin Inger Christensen schreibt, vielleicht kann die Poesie gar keine Wahrheiten sagen, aber sie kann wahr sein, weil die Wirklichkeit, die mit den Worten folgt, wahr ist. Diese geheimnisvolle Gefolgschaft zwischen Sprache und Wirklichkeit ist die Erkenntnisweise der Poesie. Das alles hat überraschende Ähnlichkeiten zu dem, was man Glauben nannte und nennen kann und was eben auch nicht eindeutig oder zweckrational, nicht verfügbar, aber doch zu erfahren ist im Augenblick der Ekstase einer Bildneuheit Gottes. Und der Glaube sagt dann keine Wahrheiten davon, weil sein Wesen nicht im Besitz von sprachlichen Wahrheiten besteht, sondern in der Frage, in der Sehnsucht nach dem unsagbaren Gott und in der Unabgeschlossenheit der vielleicht einzigen Form, in der Gott für uns wahr werden kann, hat er seine lebensbestimmende Kraft. Ich will das ganz kurz demonstrieren, worin diese Bildneuheit besteht. Ich lese ein ganz kurzes Gedicht, Der Aufbruch der Graugänse. Ein Schwingen, laut und Schwingenschlag, gesagt war nichts, doch nichts blieb sich von nun an gleich. Die Auen zitterten um einen Teich. Dort war kein Land, dort war ein anderer Tag. Ich stand in einer Schalung, einem Pochen, das in die Knie kroch, sah Flügel ragen und Leiber stiegen auf, ein Tausend klagen und alles schrie, das Licht war wie gestochen. Ich könnte Sie jetzt fragen, was Sie vor Augen gehabt haben. Wenn es funktioniert hat, dann hatten sie etwas vor Augen, sei es Licht, sei es Graugänse, sei es Flussauen. Und genau das ist es, was ein Gedicht vermag und worin dieses Geheimnis besteht, von dem ich eben sprach. Das nämlich allein durch Worte, ich habe Ihnen hier so ein paar schwarze Zeichen vorgelesen, allein durch Worte sie etwas sehen. Und zwar etwas sehen, was vorneweg nicht da war, augenscheinlich in diesem Raum nicht da war. Und jetzt ist es da, und zwar für immer da, wenn es gut geht. Das ist genau dieses Geheimnis, was Gaston Bachelard das neue Sein nannte. Das Problem des schöpferischen Vermögens des redenden Seins. Vielleicht können wir das morgen Vormittag auch noch einmal vertiefen im Gespräch. Aber jetzt weiter zum Punkt 5. In der geheimnisvollen Gefolgschaft zwischen Sprache und Wirklichkeit als der Erkenntnisweise der Poesie, wie Inger Christensen lagt, liegt eine Beziehung zur religiösen Sprache offen, die tiefer greift als technische Fragen nach Metaphern und Bildlichkeit und meinetwegen Sprachschönheit in Gebeten oder liturgischen Texten oder Predigten. Das Verständnis von Poesie an sich ist berührt. Deren Wahrheit liegt eben nicht in dem, was sie sagt, sondern in dem, was sie ist. Poesie spricht nicht in der Distanz von irgendeinem Gegenstand, sondern verwirklicht diesen durch ihre suchende und offene Existenz. Unmittelbar ist in einem Gedicht ein lyrisches Ich gegeben, das im Text geboren und wirklich ist. Übrigens zu dieser, es fällt mir noch gerade ein, zu diesem Gedicht, was ich eben von den Graugänsen las. Ich sagte, dass ein Gedicht nie aus der Distanz von einem Gegenstand spricht, sondern gewissermaßen in sich selbst verwirklicht, was es sagt. Das Versmaß, der Puls der Verse in diesen jambischen Fünfhebern ist natürlich die genaue Wiedergabe der Schwingen von Graugänsen und verwirklicht gewissermaßen in seiner eigenen Rhythmizität, in seiner eigenen Sprachgestalt das, was es sagt. Es lässt sich ganz schwer abstrahieren, als ginge es hier um einen Gegenstand, sondern das Gedicht verwirklicht gewissermaßen selbst den Eindruck der Graugänse, die Sie hoffentlich gesehen haben. Also, zurück: in einem Gedicht gibt es immer ein lyrisches Ich, das im Text geboren wird und wirklich ist. Immer spricht jemand, und der da spricht, spricht in diesem Gedicht. Der Leser wiederum betritt den Raum der Dichtung nicht, jedenfalls hoffentlich nicht, in der Erwartung bestimmter Informationen und Aussagen, die er empfangen wollte, der Leser. Denn mit einer solchen Erwartung wäre er immer enttäuscht, sondern in der Bereitschaft, berührt zu werden, in neue Erfahrungsräume geführt zu werden, sich selbst in der Dichtung wiederzufinden mit seinen existenziellen Fragen und seiner Sehnsucht und seiner Neugier. Er betritt das Gedicht, er lebt für Augenblicke in ihm, ohne dabei sagen zu können, was die Fremde und was die eigene Stimme noch seien. Oder er versteht nichts. Das Ereignis des Gedichtes erschließt sich nicht in der kritischen Distanz, sondern sein Suchen nach dem, was es sagen soll, lässt sich nur erfahren, wenn ich als Leser selbst ins Suchen gerate. Schreiben und Lesen von Poesie sind zwei Seiten desselben kreativen Tuns. Verwandtes lässt sich von den Sprechakten religiöser Rede sagen. Auch ihre Wirklichkeit besteht in einer geheimnisvollen Gefolgschaft der Sprache. So kann auch sie im Grunde keine Wahrheiten sagen, aber sie kann wahr sein. Glaube wird gesagt, indem er gelebt wird. Das bedeutet nicht, um ein Missverständnis vorzubeugen, dass dieses Erleben dann nicht wiederum sprachlich abgebildet und reflektiert werden kann. Aber damit verlassen wir den Augenblick der schöpferischen Frühe der Poesie und betreten den kritischen Sekundärdiskurs. Glaube lässt sich nicht auf ein System von Aussagen bringen, sondern gründet immer in einem lebendigen Vollzug, in einem offenen Horizont, der sich in demjenigen verwirklicht, der spricht. Deshalb ist vielfach bemerkt worden, wie sich die Konzepte von Autorenschaft und Zeugenschaft in Dichtung und Religion überlagern. Hören wir einen, der dies in seinem Leben und Schreiben in erschreckender Weise erfuhr und abbildete: Varlam Shalamov. Er schreibt in einer Erzählung über das Sterben des eigentlich ukrainischen Dichters Ossip Mandels, damals stammt aus Odessa. Valamov schreibt: Der Dichter lag im Sterben. Die großen, vom Hunger angeschwollenen Hände mit den weißen, blutleeren Fingern und den schmutzigen, röhrenförmig ausgewachsenen Fingernägeln lagen auf der Brust, ohne sich vor der Kälte zu schützen. Früher hatte er sie unter den Achseln verborgen, am nackten Körper, aber jetzt war dort zu wenig Wärme. Der Dichter lag so lange im Sterben, dass er nicht mehr wusste, dass er starb. Manchmal kam und bahnte sich schmerzhaft und fast spürbar ein einfacher und starker Gedanke einen Weg durchs Hirn. Man habe ihm Brot gestohlen, das er unter den Kopf gelegt hatte. Und das war so versengend schrecklich, dass er bereit war zu streiten, zu fluchen, zu prügeln, zu suchen, zu beweisen. Doch dafür fehlten ihm die Kräfte und der Gedanke an das Brot wurde schwächer. Und sofort dachte er an anderes, daran, dass man alle hatte übers Meer fahren sollen. Und der Dampfer hatte aus irgendeinem Grund Verspätung und es ist gut, dass er hier ist. Und ebenso leicht und diffus begann er, sich den großen Leberfleck auf dem Gesicht des Barackendienstes vorzustellen. Warlam Scharlamow, der Einzige, der es vielleicht konnte, beschrieb in seiner Erzählung Sherry Brandy, wie Ossip Mandelstam 1938 in einem Durchgangslager in Vladivostok vor Hunger starb. Solch ein Tod an Ernährungsdystopie hat eine Eigenart, die Scharlamow kannte aus der Zeit, als er selbst im Lager zu einem der lebendig Toten, einem skelettdürren, dösenden Dochodjaga geworden war. Das Leben kehrt mehrmals zurück und schwindet wieder. Über einige Tage, man weiß nie genau, ist der Verhungernde schon tot oder noch nicht. Dies ist der Auftritt eines Zeugen, in dessen unwiderleglichen Ethos und dessen unzuverlässiger Brüchigkeit. Denn es ist ein heikles Unterfangen, den Tod eines anderen zu beschreiben. Der Autor bezeugt ja ein Geschehen, für das es keine Zeugen geben kann. Warlam Scharlamow versteht sich als Autor, dem in den Jahren seiner Inhaftierung im Gulag die Menschlichkeit ausgetrieben wurde, in jeder Hinsicht. Er ist unbarmherziger, nachmenschlicher Zeuge der Verrohung und der erschreckend beiläufigen Negation allen Glaubens und Denkens in den kommunistischen Lagern in der Kolyma-Region. Er betritt einen Grat als Zeuge. Es war seine Pflicht, wie er in einem Interview sagte, von Mandelstam zu schreiben. Was ist ein Zeuge? Ein Martys, wie ihn die Griechen nannten. In der christlichen Sprachwelt ist die Zeugenschaft, die Martyria, verbunden mit dem Blutzoll des Märtyrers, der im Bekenntnis seines Glaubens in der Arena oder in Folterkellern stirbt. Der Martys hatte aus seinem Gedächtnis eine Kenntnis von Tatsachen. Was er zu sagen hatte, war in ihm, erinnert. Die Martyria hatte ihren ursprünglichen semantischen Lebensraum in der griechischen Rechtssprache. Jemand stand für eine Behauptung ein. Er wurde zum Beweismittel, indem man ihm glaubte, was er sagte. So konnte jemand einen Vertrag bezeugen, bei dem er beigewohnt und zugeschaut hatte, wie er geschlossen wurde, ohne selbst daran beteiligt zu sein. Indem er bezeugte, veränderte sich seine Stellung. Nun stand er selbst gewissermaßen als Erinnerungssubstrat für den vergangenen Rechtsakt ein. Das griechische Wort weitete sich auf eine Bezeugung aller möglicher Ansichten und Wahrheiten und dort verlor der Zeuge, der Martys, seine unbestrittene, anerkannte empirische Wirklichkeitsgrundlage, nicht aber seine Stellung als Erinnerer. Der Zeuge konnte Bürger von Vorstellungen aller Art werden, die sich auch gar nicht mehr dem allgemeinen Konsens über die Wirklichkeit unterwerfen mussten. Er konnte ganz persönliche Urteile und Werte bezeugen und das vor allem, indem er sie lebte, verkörperte. Der Zeuge war eben kein lebendiger Datenträger, er war leibliche Gestalt einer Erinnerung. Hören wir noch einmal Scharlamow, wie er über Mandelstam schreibt. Das Leben trat selbstständig ein als unumschränkte Herrin. Er hatte es nicht gerufen und dennoch trat es in seinen Körper, in sein Hirn, trat ein wie ein Vers, wie Inspiration. Und die Bedeutung dieses Wortes eröffnete sich ihm zum ersten Mal in aller Fülle. Die Verse waren jene lebensspendende Kraft, in der er lebte. Ebenso war es, nicht um der Verse willen lebte er lebte aus den Versen. Jetzt war so anschaulich, so fühlbar klar, dass die Inspiration das Leben war. Vor dem Tod war es ihm gegeben zu erfahren, dass das Leben Inspiration war, eben Inspiration. Und er freute sich, dass es ihm gegeben war, diese letzte Wahrheit zu erfahren. Alles, die ganze Welt war den Gedichten gleichgestellt. Die Arbeit, das Pferdegetrappel, das Haus, der Vogel, der Fels, die Liebe. Das ganze Leben ging in die Verse ein und fand dort bequem Platz. Und das musste auch so sein, denn die Verse waren das Wort. Woher weiß der Zeuge Scharlamow diese letzte Wahrheit eines anderen? Er weiß sie nicht und er weiß sie doch. Was er in die Waagschale zu werfen hat, ist das eigene Leben. Der Inspirierte hat erfahren, dass Leben und Vers, das Dasein und Wort in eins fallen. Der überlebende Scharlamow kann glaubhaft so sprechen, weil auch er mit dem Einsatz seines eigenen zufälligen Überlebens schreibt. Was er sagt, hat Gewicht. Jeder andere würde lächerlich erscheinen mit dieser Erzählung, nicht Scharlamow. Was er sagt, hat Gewicht. Es hat fast das Gewicht eines Toten. So bezeugt auch der religiöse Zeuge das Unsagbare durch sein eigenes Leben, sein eigenes Lieben, Leiden und Verlöschen. In ihm wird wahr, was gewesen ist und was gilt. Nicht um der Verse willen lebt er lebt aus den Versen, so sagt der Dichter. Der christliche Zeuge sagt, nicht um Christus willen lebte er lebte in Christus. Er war, als der Zeuge, Christus. Hören wir noch einmal Scharlamow. Er biss das Brot mit den Skorbutzähnen. Das Zahnfleisch blutete, die Zähne wackelten, doch er spürte keinen Schmerz. Mit aller Kraft presste er das Brot in den Mund, stopfte es sich in den Mund, lutschte es, biss, riss und nagte. Seine Nachbarn hielten ihn zurück. Iss nicht alles auf, lass es für später, für später. Und der Dichter verstand. Er öffnete die Augen weit, ohne das blutige Brot aus den schmutzigen, bläulichen Fingern zu lassen. Wann später, sprach er deutlich und klar und schloss die Augen. Der Autor Warlam Scharlamow wird in diesen Sätzen durchsichtig, wird Zeuge, wird völlig transparent und im gleichen Atemzug völlig glaubwürdig, er selbst. Solcher Art ist auch religiöse Rede als poetische Rede. Sie bezeugt durch sich selbst die Wahrheit des Gesagten. Sie ist poetisch, indem sie ursprünglich hervorbringt und ihre Wahrheit in dem Augenblick findet, wo sie geschieht. Noch die Wiederholung jahrhundertealter Texte in der Tradition, etwa im Gottesdienst, ist stets ein gegenwärtiges Geschehen. Oder sie führt bloßes Archivmaterial vor. Das gibt es auch. Die geheimnisvolle Gefolgschaft von Sprache und Wirklichkeit aber ist an ein Sprechen gebunden, in dem die Sprache selbst und das Dasein des Sprechenden auf dem Spiel stehen. Sie werden transparent für ihren Grund. Es geht um nichts Geringeres als um das Leben. Oder mit den Worten des australischen Lyrikers Les Murray: Man kann eine Lüge nicht beten, hat Huckleberry Finn gesagt. Man kann sie auch nicht dichten. Es ist derselbe Spiegel. Beweglich, aufblitzend nennen wir es Dichtung. Um eine Mitte verankert, nennen wir es eine Religion. Und Gott ist die Dichtung, die in jeder Religion gefangen wird. Gefangen, nicht eingesperrt, gefangen wie in einem Spiegel, den er anzog, da er in der Welt ist. Wie die Poesie im Gedicht ist. Ein Gegensatz gegen jeden Abschluss. Bis hierhin, ich danke für die Aufmerksamkeit.